Ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier sein darf in Halbrechtingen. Und ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen. Der Predigtext, den ich heute für euch habe, steht im Lukas-Evangelium. Es ist Kapitel 22 und es sind die Verse 47 bis 53. Wir sind ja in der Passionszeit, haben wir ja vorhin gehört. Und das ist dieser Bericht der Gefangennahme Jesu. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas, ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm: Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie: Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus: Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren: Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Herr Jesus, du kennst jetzt von jedem von uns seine Situation und jetzt bitte ich dich, dass du selber redest in eine jeden Situation hinein. Dass wir von dir beschenkt werden durch dein Wort. Und so segne du dein Wort an uns. Amen. Ihr Lieben, ich möchte euch in dieses Geschehen mal etwas tiefer hineinnehmen. In dieses Geschehen, das ja nur wenige Minuten vermutlich umfasst hat, bevor Jesus von den Soldaten ergriffen und abgeführt wird. Die von den hohen Priestern und Hauptleuten des Tempels, wie sie in unserem Text beschrieben werden, gesandt sind. Und da beginnt dieser Text mit den Worten: Als er, Jesus, aber noch redete, siehe, da kam eine Schar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr einen Bibeltext lest. Dann gibt es bei mir so manche Passagen und manche Sätze, da liest man einfach so drüber weg. Und wenn man dann das zum x-ten Male gelesen hat, weil ich sogar eine Predigt darüber mache, dann fällt einem plötzlich ein Satz auf. Und einer dieser Sätze war dieser Satz, dieser erste Satz: Als er aber noch redete, siehe, da kam dann die Schar. Und da stellt sich dann mir die Frage, was hat denn Jesus unmittelbar vorher gesagt? Steht denn das vielleicht im Zusammenhang und damit auch ist es wichtig für das Verständnis von dem, was dann folgt? Was war da unmittelbar vorher? Also diesen Kontext darum zu lesen. Nur so können wir doch sicher sein, dass wir das Geschehen richtig einordnen und auch verstehen können. Und nicht irgendwas hineininterpretieren, was vielleicht gar nicht so dasteht. Unmittelbar vor diesem Text, vor diesem Bericht, ging Jesus mit seinen Jüngern hinaus aus der Stadt, aus diesem Obergemacht, wo er das Abendmahl mit seinen Jüngern gehalten hatte, ging er hinaus aus der Stadt durchs Kidrontal hindurch, hinauf an den Ölberg zum Garten Gethsemane. Dort angekommen, ermahnt er seine Jünger noch einmal ausdrücklich. Was sagt er zu ihnen? Der entscheidende Satz: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet. Nun, die Aufforderung zum Gebet, zum persönlichen Gespräch mit Gott und auch auf das Hören auf ihn, war sicherlich für die Jünger nichts Neues. Umso bedeutender ist es, dass Jesus das nochmal unmittelbar vorher ihnen ans Herz legt. Und wie wichtig das ist, das Wissen erfahren wir dann, wenn wir den weiteren Verlauf des Berichtes unseres Predigttextes ja wissen. Und auch damals im Garten Gethsemane, wie war es denn damals? Die Jünger, diese Aufforderung nach dem Gebet, die Müdigkeit hat sie übermannt, sie sind eingeschlafen. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang, dass es von Jesus hier heißt, als er von seinen Jüngern dann im Garten Gethsemane einen Steinwurf weit weg ging, um mit dem Vater zu reden, zum Gebet, dass er sich von seinen Jüngern losreißen musste. Das ist auch so ein Wort, was mir gar nicht so bewusst war. Jesus musste sich losreißen. Also in dieser tiefen Not, von der er ja wusste, was auf ihn zukommt, suchte er eigentlich die Gemeinschaft, suchte er das Miteinander. Und er wusste, und jetzt brauche ich diese Zeit mit dem Vater, und sie können mich in diesem Weg nicht begleiten, die Jünger. Er musste sich losreißen. Bereits hier begann sein einsamer Leidensweg, der dann bis ans Kreuz hinführte. Und als Jesus dann inbrünstig mit dem Vater regelrecht gerungen hatte, ob es nicht doch einen anderen Weg gäbe, eine andere Möglichkeit gäbe, diese Welt zu retten, die Seinen zu retten, als ans Kreuz zu gehen, diesen Leidensweg zu gehen, diesen Kelch, diesen Leidenskelch zu trinken, kam er schließlich zurück zu seinen Jüngern und wiederholte das noch einmal, das er zuvor schon zu ihnen gesagt hatte. Steht auf, heißt es da zum Schluss, und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fällt. In der Elberfelder Übersetzung lautet dieser Satz: Jesus, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Anfechtung, Versuchung. Und wieder so ein Wort. In Versuchung fallen, in Anfechtung fallen. Wir können in eine Anfechtung hineinfallen, wie man in eine Grube hineinfällt. Ungewollt in eine Anfechtung hineingeraten. Aber auch die andere Möglichkeit besteht, in der Anfechtung, in der Versuchung zu fallen und nicht stehen zu bleiben, nicht standhaft zu sein, nicht widerstehen. Und was heißt das dann, in Anfechtung fallen, in Versuchung kommen? Anfechtung. Wir kennen das aus der juristischen Sprache. Ich fechte etwas an. Wenn ich etwas anfechte, dann bin ich mit den Gegebenheiten, mit dem Gegebenen nicht einverstanden. Dann lehne ich mich dagegen auf, dann gehe ich dagegen vor, dann versuche ich meiner Meinung, meinem Urteil Geltung zu verschaffen. Ich fechte an. Liebe Gemeinde, es gibt Dinge in der Bibel, die sind für uns durchaus schwer annehmbar. Da hören wir dann, und sicherlich habt ihr selber diese Sätze auch schon gehört, so kann doch Gott nicht sein. Das kann er doch nicht zulassen. Das ist doch kein Gott der Liebe, der so handelt. Es ist für uns oft so schwer hinnehmbar, wenn Gott Menschen dahin gibt. Die Bibel im Alten und Neuen Testament ist voll davon, wie Menschen um ihres Unglaubens, aber auch ihres Glaubens willen dahingegeben werden, leiden müssen. Wie kann ein gerechter Gott zulassen, dass ein Johannes der Täufer oder ein Stephanus einfach so hingerichtet werden, ohne Prozess, ohne wirklich Gerechtigkeit erfahren zu haben? Dagegen wehrt sich doch auch in uns etwas, schreiende Ungerechtigkeit. Wie kann Gott es zulassen, dass ein Jesus Christus, unser Herr, so leiden muss? Er, der Gerechte. Jesus hat die Jünger schon längst darauf vorbereitet, auf das, was mit ihm geschehen wird und was mit ihm geschehen muss. Nur wenige Verse vor unserem Predigttext, in Lukas 22, 37 sagt Jesus, denn ich sage euch, es muss an mir vollendet werden, was geschrieben steht, Jesaja 53, 12, er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Und er sagt weiter, denn was von mir geschrieben ist, wird vollendet. Jesus hat in seinem Gebet in Gethsemane mit dem Vater klar erkannt, was des Vaters Weg ist. Und wir haben seine Worte im Ohr, auch wenn wir es jetzt nicht gelesen haben. Aber dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, nicht meiner. So hat Jesus gebetet. Was ist hier die Anfechtung, die darauf lauert, die Jünger zu Fall zu bringen? Die eigene Meinung, das eigene Urteil, was geschehen darf und was nicht. Und Petrus? Petrus ist dafür ein leuchtendes Beispiel, als er Jesus beiseite nahm und er ihn anfuhr und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und da lesen wir, und da wandte sich Jesus zum Petrus um und sprach zu ihm, geh weg von mir, Satan. Geh weg von mir, Satan, sagt er zu seinem Jünger, zu Petrus. Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Das ist immer wieder unser Problem. Dass wir Gott nur so weit vertrauen, dass er es richtig macht, wie wir es mit unseren menschlichen Einschätzungen auch für gut halten. Das heißt, wir sind der Maßstab, an den sich doch bitteschön Gott halten muss. Wie tief sitzt das in uns drin? Wir fechten Gottes Willen an damit. Wir stellen uns Gott, und das ist das Ziel allen Handelns Satans, uns gegen Gott. Das ist das Ziel Satans, dass wir uns gegen Gott stellen. Dass unser Denken doch der Maßstab ist. Jesus wusste ganz genau, was auf ihn zukommen würde. Und so war es ihm das drängendste Anliegen, die Jünger bis unmittelbar vor der Anfechtung zu erinnern und zu ermahnen, wie sie sich vor Anfechtung, wie sie sich vor der Versuchung wappnen können, um nicht in sie unvorbereitet hineinzufallen oder um nicht zu fallen in dieser Anfechtung. Und diese Vorbereitung ist ganz einfach in einem Wort beten. Mit dem Vater eins sein, sich mit dem vom Vater leiten lassen, den Willen des Vaters zu erfahren, beten. Mit dem Vater im Himmel im ernsthaften Gespräch, im Reden und im Hören auf ihn zu sein. Nur so kann ich seinen Willen erfahren. Und nur wenn ich seinen Willen erkenne, kann ich mich mit seinem Willen eins machen. Nur so kann ich seine Wege nachvollziehen und mich ihm unterordnen und mich eben nicht gegen ihn stellen. Seinen Willen eben nicht anzufechten. Aber das muss dann auch noch mal im Kopf geschehen. Das muss ich dann auch wollen. Aber wenn ich es nicht erkenne, was er will, weil ich ihn gar nicht zu Wort kommen lasse, dann kann ich auch nicht entscheiden. Und jetzt trifft die Situation ein. Die Schar kommt, wahrscheinlich für die Jünger etwas unerwartet, für Jesus nicht. Die Schar kommt zum Ölberg, kommt zu Jesus und zu seinen Jüngern. Und jetzt, das ist der Moment, wo sich der Glaube, das Vertrauen der Jünger in ihren Vater im Himmel, in Gott beweisen muss. Jetzt kommt die kritische Situation. Jetzt kommt die Situation, wo man sich entscheiden muss. Jetzt kommt die Situation, wo ich in Anfechtung, in Versuchung falle, menschlich zu reagieren. Die Schar kam näher, an der Spitze dieser Schar Judas, einer von ihnen, nicht irgendein Fremder, nicht einer, der den Befehl erhalten hat, der jetzt sagt, okay, und jetzt casht mal Jesus. Einer von ihnen. Was mag in den Köpfen der Jünger in diesem Moment vorgegangen sein? Erinnerten sie sich noch daran, wie Jesus vielleicht wenige Stunden vorher am Abendmahl in dem Saal in Jerusalem darauf hingewiesen hat, dass einer von ihnen ihn verraten würde? Und sie ja dann alle ganz aufgeregt gefragt hatten, Herr, bin ich's? Schreiende Ungerechtigkeit, Verrat. Schreiende Ungerechtigkeit. Hier wird einer, der Gutes getan hat, dem nichts Unrechtes nachzuweisen ist, aufgrund von Verrat gefangen genommen und abgeführt. Und Jesus wusste um seinen Weg, den der Vater im Himmel für ihn vorgezeichnet hatte. Er hat sich im Gebet darauf vorbereitet, auch in diesem Ringen, ob es nicht einen Umweg, einen Ausweg geben würde. Aber Jesus hat sich untergeordnet. Der Vater sagt, das ist notwendig, um die Not dieser Welt zu ändern. Und da gibt's keinen Umweg und keinen Ausweg. Jesus wusste um seinen Weg. Und so hat er sich unter den Willen des Vaters gedemütigt. Er hatte mit dem Vater vorher gerungen im Gebet. Jetzt hatte er ein Ja zu seinem Weg. Und so konnte er Judas in Ruhe auf den Kopf zusagen. Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Was sagt Jesus hier? Was deckt er schonungslos gegenüber seinem ehemaligen Jünger auf? Das erste, du bist ein Verräter. Verrätst du? Das zweite, ihn, den Menschensohn. Dieses Wort, die Bezeichnung für den wahren Menschen, wie Gott ihn geschaffen und gewollt hatte, von Anfang an und wie er war vor dem Sündenfall. Und gleichzeitig damit auch die Bezeichnung für den verheißenen Messias, den von Gott gesandten Erlöser der Welt, der noch der wahre Mensch war, auch der nicht von der Sünde befleckt war. Und das dritte, wodurch? Durch einen Kuss. Der Kuss, der wie heute auch wieder oft eine innige Form der Begrüßung von engen Vertrauten ist. Verrätst du mich durch einen Kuss? In diesem kurzen Satz, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss, stellt Jesus die gesamte Situation, die ja möglichst geheim und verdeckt ablaufen sollte, diese Gefangennahme, schonungslos ins Licht. In diesem Satz macht Jesus die ganze Schlechtigkeit, das Böse, die Verlogenheit der Menschen offenbar. Und wir sind da nicht nur Zuschauer. Und die Jünger, wie reagieren die? Wie von Jesus befürchtet, völlig menschlich. Sie waren nicht vorbereitet im Gebet. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Das ist die menschliche Reaktion. Und einer, der hat gar nicht lange gefragt, der hat zugeschlagen und das Ohr des Knechtes abgehauen. Jetzt hatte die Anfechtung, die Versuchung, menschlich zu reagieren, sie fest im Griff. Und ihr Lieben, das geht uns doch ebenso, wenn wir uns von Gott nicht vorbereiten lassen, was sein Weg ist. Wenn wir uns nicht vorbereiten lassen auf das, was auf uns zukommt. Gott ist ja nicht der, der uns alles auf den Weg räumt. Er mutet uns ja zu, dass wir in diesem Welt und in diesem Leben leben. Ich bin nicht der Meinung, dass Christen alles mit sich machen lassen müssen und sich nicht wehren dürfen. Gerade auch da, wo Unrecht geschieht, ganz im Gegenteil, wir sollen ja für Gerechtigkeit eintreten. Es wäre meines Erachtens nach falsch, aus diesem Bericht abzuleiten, dass man das Böse als Christ einfach so über sich ergehen lassen muss. Das wäre dann eine ganz genauso menschliche Verhaltensweise, die nicht nach Gottes Willen fragt. Man kann ja immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Interessant in diesem Zusammenhang sind ja auch Jesu Worte wenige Verse zuvor, wo er im Lukas 22, 36 sagt, aber nun, er hat die Jünger ausgesandt gehabt und sie sollten kein Geldbeutel und kein zweites Hemd mitnehmen und keine Sandalen. Und als sie zurückkamen, sagte er, und nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn. Desgleichen auch die Tasche und wer es nicht hat, der verkaufe seinen Mantel. Ein ganz wichtiges Utensil damals, weil das über die Nacht warnte. Der verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Auch so ein Satz, wo wir gerne als Christen vielleicht drüber hinweglesen. Es geht nicht darum, ein stereotypes Verhaltensmuster zu erstellen. So und so müsst ihr in der und der Situation reagieren. Sondern es geht darum, ganz, ganz nah an Gottes Ohr zu sein. Es geht darum, zu beten und zu bitten, was Gott uns für diese Situation aufträgt, in die er uns hineinstellt, wo er uns ausrüsten will, dass wir seinen Willen in der Situation erkennen, dass sein Geist unseren menschlichen Geist führt und lenkt und wir dann seinen Willen tun. Und was macht Jesus, als das Ohr dann abgetrennt war? Er macht den Jüngern keine Vorwürfe. Er kennt es ja schon, wie menschlich wir reagieren. Und da heißt es dann ganz lapidar, und er heilte den Knecht, dessen Ohr abgeschlagen war. In dieser Situation, er wusste genau, was sein Weg war. Dass die sind gekommen, um ihn zum Gefangen zu nehmen, abzuführen. Und er hätte auch sagen können, das geschieht gerade recht. Er heilte diesen Knecht und erteilte der Schar, die da auf ihm zugekommen ist, die gegen ihn ausgezogen ist, auch eine ganz ähnliche Lektion. Er sprach zu den hohen Priestern, Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die mit dieser Schar gekommen sind. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Jesus war im Tempel kein Unbekannter. Sein Ruf ist ihm weit, weit vorausgeeilt. Alle hatten die Möglichkeit, ihn zu hören und zu sehen. Jeder konnte sich selber ein Bild von ihm machen und erkennen, dass er kein Verbrecher war. Und das war ja vermutlich auch der Grund, weshalb ihn dort niemand antastete, ihm nicht Hand an ihn gelegt wurde, nicht öffentlich festgenommen wurde. Und Jesus erteilte ihm damit eine ähnliche, wenn nicht gleiche Lektion wie vorher den Jüngern. Ihr seht, wie falsch ihr mit euren menschlichen Denken oft liegt. Wenn ihr etwas in der Hand gehabt hättet, das eurem Handeln rechtfertigen würdet, dann wäre es ein kleines gewesen, Jesus im Tempel und in der Öffentlichkeit festzunehmen. Da ihr dies aufgrund Verrat und möglichst heimlich tut, verurteilt euch euer Tun selber. Allein schon darin, wie ihr es tut, wird sichtbar, dass er Unrecht tut. Aber Jesus lässt geschehen. Denn er war vorbereitet vom Vater. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er hat sich vorbereitet im Gebet, im Hören auf Gottes Wort, auf des Vaters Wort. Er lässt geschehen, und aber nicht ohne festzustellen, dass es ihre Stunde ist, der Menschenstunde, des Menschlichen, der, die gegen ihn sind. Er sagt ihnen auf den Kopf zu, dass auch ihr unrechtes Handeln vor Gott nicht verborgen ist. Es ist eure Stunde und es ist die Macht der Finsternis. Die Macht der Finsternis. Und trotzdem ist Jesus auch in dieser Situation Herr der Lage. Erinnern wir uns vielleicht an die Parallelstelle des Berichtes von der Gefangennahme Jesu im Matthäusevangelium 26, in Vers 53, wo Jesus zu den Jüngern sagte, der dem Knecht das Ohr abgehauen hatte. Da wird uns berichtet, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schickte? Und er fährt fort. Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Es muss so geschehen, weil es der Vater so beschlossen hat, weil wir ihm, auch wie wir heute hier sitzen, ihm so wichtig sind. Deshalb musste Jesus diesen Weg gehen. Jesus hat sich dem Willen Gottes, seinem Heilsplan, dass er an unserer Stelle den Tod erleidet, da geht es nicht nur um das qualvolle Sterben am Kreuz, das für uns ja so nachvollziehbar ist, das schon an sich eine unerträgliche Tortur ist, sondern wenn Jesus für uns den Tod erleidet, dann ist das viel, viel, viel mehr als nur das Absterben des Körpers, dann ist das die für uns unermesslich schwere und unermesslich leidvolle Trennung vom Vater, von dem Schöpfer und Erhalter unseres Lebens. Und das machen wir uns ja oft auch nicht bewusst, dass jede Sekunde, die wir atmen, Gott uns dieses Leben erhält. Was können wir denn dazu tun, dass wir leben? Und diese Trennung von diesem Lebensspender, vom Vater im Himmel, der Jesus in seiner Liebe für uns Menschen dahin gibt, diese unermesslich leidvolle Trennung, das ist dieser Tod, den wir uns kaum vorstellen können. Dieser Tod ist das Dahingegebensein an den Widersacher Gottes, der Feind des Lebens schlechthin ist. Jesus bezeichnet ihn selbst einmal im Johannes 8. Da schreibt er, der Teufel, oder sagt er, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wer von Gott getrennt ist, der ist vom Leben getrennt. Und das gerade auch im Hinblick auf die Ewigkeit. Nun, was nehmen wir heute Morgen aus diesem Bericht für uns und unser Leben mit? Das erste, Schuld wiegt schwer. Schuld wiegt schwer und kann nicht einfach so weggewischt werden, sondern Schuld muss beglichen werden. Sie kann nicht durch menschliche Wege umgangen werden. Und die Frage an mich lautet, wie leichtfertig gehe ich mit meiner Schuld vor Gott um? Jesus hat sich auf diese schwere Situation im ringenden Gebet mit dem Vater vorbereitet und hat sich ihm bedingungslos im tiefsten Vertrauen untergeordnet. Die Frage, die ich mir stelle, soll lauten, wo neige ich denn dazu, allzu schnell menschliche Lösungen zu folgen, ohne vorher im Gebet mit meinem Vater, im Gespräch mit meinem Vater im Himmel, um seinen Weg gerungen zu haben. Und bin ich bereit, mich ihm dann unterzuordnen? Oder ist mein Wille immer noch an erster Stelle? Und drittens, Jesus hat seinem Vater in aller Tiefe vertraut, auch in diesem Wissen um seinen Weg. Wie groß ist mein Vertrauen in Gott, dass er es gut mit mir meint, auch wenn ich anderer Meinung bin? Und wenn er mir nicht alles Unangenehme oder Schwere aus dem Weg räumt? Ihr Lieben, vermeiden wir Verrat an unserem Herrn. Lassen wir uns nicht vorschnell von unseren eigenen Lösungsansätzen leiten, sondern suchen wir bewusst das Gespräch, das persönliche Gespräch zu unserem Vater und Herrn und Gott. Und sind wir dann offen, von Herzen offen für sein Reden und Führen. Und dies dann auch bereit anzunehmen und danach zu tun. Dazu segne euch Gott an diesem Sonntag und in den restlichen Tagen, Wochen, Jahren, Jahrzehnten eures Lebens ganz reich. Amen.